Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Stefan und Stefan.
Das ist der Stefan Vogler und der Stefan Eggenberger.
Wir reflektieren mit euch über Themen von der Kommunikation, vom Marketing, vom Management. Trust no one ist das Thema von der heutigen Ausgabe. Trust no one oder die Kunst des gesunden Zweifelns in Unternehmen. Jetzt ist die Frage, warum soll Vertrauen denn oder Misstrauen ein Thema sein? Wir sind ganz klar der Meinung, Vertrauen ist integrierter Bestandteil in einer Führungskultur. In einer Führungskultur, die auf Kooperation basiert, wenn es ums Kommandieren geht, dann langt Macht. Will man aber miteinander etwas erreichen und das Führen auch versteht als soziale Einflussnahme und wertschätzend, zielorientiert, ergebnisorientiert, in einer Wechselbeziehung miteinander Ergebnisse erarbeiten, eventuell übertreffen und das in einer strukturierten Arbeitssituation, da reden wir von Führen und Führen braucht Vertrauen. In diesem Zusammenhang wird auch geredet über Value of Trust oder Value of Trust. Und das zeigt auf, wir wollen ja eine gewisse Performance Culture. Die Frage ist, für was?
Ja, was bringt es denn, wenn tatsächlich so eine Value of Trust herrscht in meinem Unternehmen? Erstens sinkt der Kontrollaufwand massiv. Zweitens sinken die Transaktionskosten. Und das Wichtigste natürlich, die Produktivität sollte massiv aufgehen. Wie gesagt, in einer Organisation, wo man einander vertraut.
Wenn der Untertitel aber ist die Kunst des gesunden Zweifels, müssten wir jetzt gerade kritisch bei uns ja sein, sage ich. Aber Stefan, das ist doch einfach wieder so ein bisschen Kuschelpolitik von der heutigen Zeit. Das mit Vertrauen und Vertrauen allen und so weiter und so fort. Es darf doch auch etwas perfekt sein.
Ja, selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht so, dass das nur irgendwie Kuschelkultur wäre oder so. Erstens muss ja Vertrauen auch entstehen. Es muss Raum geschaffen werden, dass das kann entstehen. Und da gibt es so etwas, was ich möchte propagieren. Das ist der Mut zur Perfektion. Nicht rasch zufrieden sein, Biss haben und behalten, Wert auf Details legen, alles Sachen, die so vielleicht ein bisschen vergossen sind, aber wo ich glaube, gerade dann, wenn es um Kommunikation geht, dann muss man genau anschauen, man muss kritisch hinterfragen und vor allem man muss diejenigen fördern, die tatsächlich etwas wollen, perfekt abliefern, weil nur mit dem Streben nach Perfektion auch wirklich gute, effektive Kommunikationslösungen können geschaffen werden.
Also perfekt im Sinn von exzellente, gute Leistungen. Nicht, dass wir nur noch beschäftigt sind mit Folgeversionen und Folgeversionen. Irgendwann muss ja auch ein Resultat da sein. Also Perfektion nicht im Sinn von Tüpfelschießerei, Entschuldigung, und sich selber im Weg stehen, sondern Ausrichtung auf exzellente Resultate.
Ja, und damit logischerweise natürlich auch ein gewisser Ehrgeiz an den Tag legen, damit auch wirklich die anderen in dem Sinn mitreissen. Und vor allem auch nicht, und das kann man ja in der heutigen Zeit auch ein bisschen falsch verstehen, oder? Sehr viele Unternehmer reden ja von einer sogenannten Fehlerkultur. Aber du sag mal, Stefan, sind dann alle Fehler cool, die man macht?
Nein, das sind es nicht. Es gibt auch Fehler, die sind alles andere als cool. Aber ich denke, da bist du nachher dem Berufenen, um darüber zu reden. Ich kümmere mich noch um einen anderen Aspekt. Weil Misstrauen kann nämlich auch hilfreich sein. Und wir sind ja klar der Ansicht, dass ein Unterschied Vertrauen und Misstrauen ist, pragmatisch gesehen, Vertrauen heisst, ich habe eine Einschätzung, ich habe eine Abschätzung vom Vis-à-vis. Und es ist eine riskante Leistung in Zukunft, aber ich denke, dass es so und so gut könnte kommen. Also ich habe eine Grundlage, dass ich traue. Und nicht vertrauen heisst, wir haben noch keine Berührungspunkte. Ich bin im luftleeren Raum. Das ist aber nicht Misstrauen. Misstrauen heisst wieder, ich habe eine Grundlage. Ich traue dir nicht, weil du aus dieser Ecke kommst. Ich traue dir nicht, weil du aus dieser Fakultät kommst.
Also so Vorurteil zum Beispiel.
Ja, das treffender gesagt, können sie persönlich Vorurteil oder gesellschaftlich Klischees, Stereotypen. Und wir reden nicht von dem Misstrauen, sondern wenn wir von dem gesunden Zweifel reden, heisst das also Skepsis, heisst wertschätzendes Hinterfragen und auch eben zweifeln dürfen und können. Da ist ein wichtiger Punkt, pragmatisch, selber anfangen, bei sich selber, startisch bei Eigenskepsis, das heisst, ich führe mit mir selber den Dialog, das heisst denken, schon beim Kant ist das erwähnt und ich dann kritisch reflektiere. Das Zweite, ich habe nicht einen misstrauenden Führungsstil, sondern ich habe einen Führungsstil, der für alle da ist, aber ich integriere das konstruktive, kritische in der Frage im Hinblick dann auf das, was du noch anschaust, Fehlerkultur. Ein weiterer Punkt ist, ich achte auf den Reifegrad der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter. Können sie es schon? Wenn sie es? Können sie es noch nicht? Wenn sie es nicht? Und dann tue ich adaptiv, situativ der Zweifel im Sinn von charmantes Hinterfragen integrieren. Ich frage.
Heisst denn das auch
ich so führe mit Fragen, oder?
Ja, ja, aber heisst denn das, wenn man schnell darauf zurückkommt, heisst denn das so ein bisschen, wie man es kennt aus dem Management, wo man sagt, wer sich selber nicht kann führen kann, kann die anderen nicht führen. Also Self-Management kommt eigentlich zuerst. Heisst das dann auch, dass man selbstkritisch zuerst muss sein, oder Selbstkritik, bevor man andere quasi soll und dürfen kritisieren?
Jetzt ist ein neuer Begriff dazugekommen, kritisieren. Das, für viele ist das schon negativ konnotiert. Kritisieren heisst nochmal, wir denken konstruktiv, kritisch mit und wir artikulieren das auch. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Misstrauen kann also sehr hilfreich sein, wenn es institutionalisiert ist, wenn man eine Führungskultur hat, die Perspektivenvielfalt wünscht, das vorher auch sagt, hinterfragen mich, was meinen ihr dazu? Was spricht dagegen? Warum sollen wir das nicht machen? Und dann auch offiziell kann man auch sagen, Stellungnahmen einholt von anderen im Sinne, bitte hinterfrag, du kritisch reflektieren. Und die Verbindung zur Kontrolle ist dann nämlich auch da, dass man dann nicht hindurch kontrolliert, wenn man nicht traut, sondern ganz einfach vorher deklariert, was schauen wir an, was ist wichtig und das integriert in Kontrolle. Und dann haben wir einen kulturellen Ansatz.
Das heisst also mit anderen Worten ganz klar, nicht alle Fehler sind cool, sind cool, oder? Also gar nicht, sondern im Gegenteil, dranbleiben, anschauen, scharf anschauen und gerade dann, ich glaube gerade dann, wenn es so vordergründig alles wunderbar ist und genau das Richtige ist und so auf den ersten Blick man sagt, das ist doch die tollste Lösung. Ich glaube, gerade dann braucht es kritisches Hinterfragen. Ich habe mal vor einigen Jahren schon mal so eine Ausbildung gemacht zu einem Qualitätsmanagement-Assessor und dort hat der Kursleiter am Anfang etwas gefragt, wo ich mich immer behalten habe eigentlich. Er hat nämlich gefragt, so wie viel Prozent machen die richtig quasi in den Unternehmen, wenn er da managt und so. Und die meisten sind dann irgendwo so bei 70% gelegen. Und dann hat er kurz gerechnet und hat gesagt, okay, das würde beispielsweise für ein Unternehmen wie Swissair als Airline würde das ungefähr 350 Tote bedeuten. Weil das heisst mit anderen Worten, wenn man Fehler verzeiht, beispielsweise bei einem Pilot oder bei einem Chirurg oder so, und dort einfach sagt, ja, wir haben eine Fehlerkultur und die sind cool und so, dann hat es sogar ganz grauenhafte Auswirkungen. Das heisst, wenn wir von der sogenannten Fehlerkultur reden, dann finde ich, sollte man die nicht unbedingt kultivieren, Fehler zu machen, sondern man sollte vor allem etwas, man sollte nämlich die Fehlerchancen sehen, beziehungsweise die Fehler als Chancen sehen, die nachher mit einbeziehen, oder? Und quasi auch ganz, ganz wichtig, denke ich, in dem Zusammenhang ist der Fokus aufs Gute, auf die Stärken. Jetzt ist es ja so, dass man sagt, ja gut, also Menschen tun sich ja dann vertrauen, so per se, wenn sie sich einfach sympathisch sind, da muss man sich einfach sympathisch sein und dann respektiert man sich und damit entsteht auch Vertrauen. Ist das so, Stefan?
Ja, auch da, das überlasse ich gern dir denn. Von dem her gesehen, ich hätte einen anderen Punkt einbringen. Aber zuerst eine Anmerkung, die Ausbildung da zum Quality Beauftragten, oder was ist
ja,
das gewesen?
Ja.
Das ist schon ein paar Jahre her, gell?
Ja,
von der Swissair geredet.
Ja, ja. Es ist schon ein paar Jahre. Also wir reden, wir können es ja genau nehmen, es ist etwa 2 Jahrzehnte her.
Ah, jetzt nicht so ins Detail. Aber ich meine nur von der Prägung her absolut, würde ich heissen, Fehler, die hohe Kunst ist Fehler vermeiden. Und wie kann ich Fehler vermeiden? Indem man präventiv vorher denkt, redet, austauscht und bevor man etwas macht, nochmal kurz den Blick miteinander hat oder Vier-Augen-Prinzip oder wie auch immer das genannt wird. Und was ich noch einbringen möchte, es gibt ja aus dem sportlichen Bereich die Aussage, dass der Mensch wächst am Widerstand. Und da wäre ja auch die Überlegung, ja, wachsen denn Menschen intellektuell, kreativ, produktiv auch am Widerspruch? Also ich bin dezidiert der Meinung, ja. Sonst dürften auch nicht Firmen so viel Geld investieren in Einwandsbehandlung von Kundinnen und Kunden. Und dann das selber nachher nicht machen in der eigenen Zusammenarbeit und sagen, ja, sorry, keine Einwände seitens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Da sind wir eben wieder vorher bei der Selbstkritik oder bei der Fähigkeit, einen Widerspruch nicht einfach als persönliche Kritik an der Person anzuschauen, sondern vielleicht auch einem bestimmten Verhalten.
Das ist das, was wir gesagt haben, und nochmal zurück, der Begriff ja auch eine Skepsis, wie das dann weniger vielleicht triggert als das Wort Misstrauen. Einfach skeptisch sind, man sagt, stimmt denn das, kann das stimmen, was heisst das, wie sieht das aus? Jetzt konkret, was sehe ich beim Widerspruch? Zuerst einmal den Widerspruch positionieren als positive Sache, als Engagement und verbinden mit dem Mut, etwas zu artikulieren und einzubringen, Führungssache. Weil wenn der Widerspruch als negativ angeschaut wird und konnotiert oder sogar in Frage stellen der Führung, dann kannst du es vergessen. Das Zweite ist, selber den Widerspruch positiv formulieren. Also, auch da, ähnlich wie beim Feedback, da können wir von dem übernehmen, er ist positiv formuliert. Und das Dritte ist, Feedback bzw. Widerspruch anhören. Es gibt Leute, die gehen sofort gerade in den Gegenangriff. Einfach Widerspruch anlassen und da können wir profitieren von dem, was man ja oft im Verkauf sagt, Umgang mit Einwänden, mit Rückmeldungen, mit Vorbehalten seitens Kundinnen und Kunden.
Was ganz wichtig ist, ist auch, dass der Widerspruch natürlich gut kommuniziert ist. Du hast es vorher gesagt, positiv formulieren. Ich mache wiederum einen kleinen Ausflug als Qualitätsmanagement, oder? Da gibt es eine sogenannte Fehlerliste, die muss geführt werden. Die Fehlerliste bringt eigentlich gar nichts und ist eigentlich völlig der falsche Begriff. Wir haben sie damals umtauft in Chancenliste und plötzlich haben die Leute auch freiwillig Fehler gemeldet, weil man dann genau eben den Fokus auf die Chancen, die allenfalls in so einem Fehler ist, den man entdeckt hat, dass man die eben dann auch erkennt und dass man tatsächlich nachher eben versucht, dass, wie man so schön sagt, der Fehler nicht zum zweiten Mal vorkommt.
Ja, und damit wir vom Fehler ja auch übergehen oder wieder die Notstelle aufzeigen zum gesund Zweifeln, heisst ja für uns nicht, wir sind Fehlersuchende, sondern de facto soll es auch dazu beitragen, dass wir Fehler vermeiden. Insbesondere, wenn du gesagt hast, in gewissen Branchen, sei das einem Spital, sei das verkehrstechnisch und, was einfach wehtut, wenn Fehler passieren, nicht, wenn ich mal einen Text falsch schreibe, ist okay, je nach Text, dann ist das ganz ein entscheidender Punkt. Also, das heisst, präventiv vorher abwägen, bessere Entscheidungsgrundlage haben und nicht im Nachhinein sagen, oh gut, wenn wir das nachgeschaut hätten, wäre es anders gekommen. Ich bleibe noch beim Widerspruch. Was heisst Widerspruch? Das Harvard-Konzept zum Beispiel, das viele auch kennen, das sagt ja auch, dass man die andere Perspektive einnimmt. Das ist auch eine Art Widerspruch. Wir sehen es so. Wenn ich jetzt Perspektive wechsle, wie sieht es denn? Das kann nämlich schon ein Widerspruch sein. Aber das kann ich auch aktivieren, mich motivieren, mich mehr mit meiner Situation und der Stellungnahme auseinandersetzen, durch das in Frage stellen. Positiv. Avocatus Diaboli, schon aus dem Mittelalter heraus bekannt, das ist der in einer Monogruppierung, die bewusst, gezielt den Auftrag hat, anders denken, quer denken.
Das haben wir ja ganz viel, das ist eine Aufgabe für Leiter Kommunikation, Leiterinnen Kommunikation, gell? Dass die quasi so ein bisschen das Hofnarren da sie haben, beziehungsweise eben der Advocatus Diaboli. Eine von ihren ganz wichtigen Aufgaben ist, die sie zu erfüllen haben in den Unternehmen.
Ja, sie müssen dann einfach achten, dass sie nicht irgendwie zu den Nein-Sager abgestempelt werden, wie wenn es denn nur noch zelebrierst, zum anders sein, ist das kontraproduktiv. Also charmant, auch da wieder die Fähigkeit, etwas in Frage zu stellen, ohne Personen in Frage zu stellen. Das ist ja beim Harbour-Konzept, das ist, danke für deine Ergänzung, ist das der Punkt, Gang zur Sache, nicht auf Person. Sobald es irgendwo in der Rennleitung, im VR, irgendwo von der Person als Angriff auf sie wahrgenommen wird, dann nützt das gar nicht mehr. Avocatus Diaboli haben wir gesagt, der De Bono hat doch vor Jahren schon ein Modell auch postuliert, die 6 Denkhüte. Und das heisst, je nach Hut, wo du hast, hast du den Auftrag, die Situation, das Problem, die Herausforderung, die Challenge entsprechend zu beurteilen. Und der schwarze Hut heisst, da denkst du konstruktiv, kritisch dagegen. Du sagst, warum es nicht geht. Du sagst, was da hinten die Faktoren sind. Du stellst es in Frage. Aber nicht im Sinne von Abschiessen, sondern zum nachher eine bessere, pragmatischere, wirkungsvollere Lösung zu haben.
Zum schwarzen Hut schnell eine Ergänzung, wo ganz ein wichtiger Hinweis ist. Man bereitet ja sehr oft dann, wenn man eine schwierige, kritische Kommunikation muss absetzen, die sogenannten nasty questions vor. Das ist genau das. Also man schlüpft eigentlich ins Gegenüber, man schlüpft in die Wahrnehmung oder versucht in die Wahrnehmung zu schlüpfen eigentlich von der avisierten Zielgruppe und dort herauszufinden, was könnten da dann tatsächlich die kritischen Fragen sein.
Du hast vor, kann das sein, 2 Wochen ungefähr zur Marke Disney und ihrem Jubiläum, hast du dich als Markenexperte auch pointiert, geäussert, wie kommt Disney in einem anderen Zusammenhang in Sinn? Er hat ja, glaube ich, also eine Methode mitprägt, dass er verschiedene Rollen zuteilt hat und eine ist klar gewesen, der Kritiker oder die Kritikerin. Und das ist auch positiv besetzt gewesen. Du hast den Auftrag, bisschen gut, stell das Ganze konstruktiv kritisch, nicht mit Fantasien und losgelöst von jeglicher Betrachtung, stell sie in Frage, damit wir schauen können, wie gut sind wir denn im Argumentieren, wie gut haben wir schon durchgedacht, wie gut sind wir unterwegs. Das ist auch konkret etwas. Und dann gibt's noch andere, arbeiten mit der 5W1H-Frage. Auch, dass man Situationen beurteilt. Die W-Frage wäre dann what, why, who, when, und das H wäre dann für how, und auf Deutsch gesagt ganz einfach, wo haben wir denn die Situation, wann tritt sie auf, warum tritt sie auf, was kann man machen und. Und da ist auch ein positiver, kritischer Hinterfragungsaspekt da dahinter. Fazit, Widerspruch, ja, tunen organisatorisch integrieren, tunen systematisieren, leb und kommuniziere das an Sitzungen, Besprechungen, Workshops bis hin zu Präsentationen bei einer Geschäftsleitung, wo sogar diejenigen, die präsentieren, gar können sagen, okay, bevor wir zum Vorschlag abschliessen kommen, was sind die markantesten kritischen Punkte? Das ist genau auch so etwas, die das in Frage stellen, zum Aufzeigen, wir sind aber gut unterwegs, wir haben sehr vieles bedacht. Ja, das sind Tools beim Widerspruch. Jetzt sind wir bei dort, wo du gesagt hast, wo ich denke, das überlasse ich besser dir. Sympathie und Respekt, Sympathie erlangt ja.
Ja, also es gibt ja so eine Regel, wo man sagt, gerade bei Dienstleistungsbetrieben, wenn es um Beratungsdienstleistungen zum Beispiel geht, dann basiert ja so eine Beratungsdienstleistung sehr oft auf Vertrauen oder es braucht Vertrauen. Und wie entsteht das Vertrauen? Man sagt, dort entsteht aus Kompetenz und es entsteht aus Sympathie. Und Kompetenz und Sympathie gleich Vertrauen. Aber, das ist ganz, ganz wichtig, Sympathie soll nicht einfach so ein kumpelhaftes Zusammenhang Zusammenarbeiten sein, sondern es braucht, glaube ich, zum wirklich ein echtes Vertrauen aufbauen, auch einen gewissen Respekt. Respekt vor dem Gegenüber ist etwas, wo man in unserer Gesellschaft schon total und dort an gewissen Orten, wenn man dann mal ins Tram einsteigt, wenn es voll ist, oder wenn man einfach ein bisschen durch die Straße läuft und so weiter, merkt man, ich glaube, es gibt so ein bisschen Anzeichen, zumindest ein bisschen von Verrohung, also der Respekt vor dem Gegenüber ist nicht mehr so da. Aber es braucht also, wie gesagt, für eine Führungsperson gegenüber, die muss sich quasi das, den Respekt auch verschaffen, und ich glaube, wenn man jemanden auch respektiert, dann vertraut man ihm eben auch tatsächlich. Und das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich, und dann stimmt das eben, dass man kann sagen, es kommt nicht nur auf seine fachlichen Kompetenzen drauf an, sondern es kommt eben auch darauf an, dass man letztendlich auch eine gewisse Sympathie für den Menschen entwickelt und basiert eben auf Respekt. Ja, wenn man das...
Aber gut, also kritisch kann man noch sagen, notwendige Voraussetzung für eine vertrauensfördernde, eine vertrauensbildende Zusammenarbeit und Reduktion somit zwischen den Zielen von möglichem Misstrauen ist der Respekt, ob wir dann sympathisch sind oder nicht, spielt keine Rolle.
Ja, gut, das kann man so sehen. Ja, ich hätte jetzt auch
oder ist spontan gesagt, dann erstmal eine funktionale, funktionierende Stufe.
Sagst du so, es hindert sicher nicht daran, oder? Also es ist klar, man schafft wahrscheinlich mit den Leuten, wo man auch eine gewisse Sympathie entwickelt, schaffen wahrscheinlich, das ist unbestritten, auch recht gut zusammen. In dem Sinne ist es nicht unbedingt eine Voraussetzung dafür, sondern ich sage so, es ist hilfreich, es ist gut, wenn man das auch noch entwickeln kann, aber du hast recht, das ist wahrscheinlich nicht zwingend notwendig.
Das war nur eine Überlegung gewesen. Also genau. Ich habe dich recht verstanden, Conditio sine qua non ist Respekt, etwas alltäglicher gesagt, die Augenhöhe von den internen und externen beteiligten Betroffenen, die wir miteinander zusammen Gas geben.
Einverstanden. Und Respekt und wegen mir auch Sympathie, das muss ja auch erarbeitet werden. Es ist ja nicht so, dass man das einfach von Anfang an per se schon mal hat. Das hat man eben nur bei denen, die dann quasi einfach die Macht haben im Sinn von der, eben nicht von der sozialisierten Macht, sondern von der institutionellen Macht. Wenn man das jetzt...
lass mich noch schnell den Punkt. Das heisst also, die Führung hat auch ihren Auftrag dazu beizutragen, dass man Sympathie nicht abhängig macht davon, er denkt wie ich und er ist der gleichen Meinung, sondern er ist genau gleich respektvoll und sympathisch oder sie oder einfach die Persönlichkeiten, auch wenn sie eben hinterfragen und laut denken, was wäre denn wenn und warum soll das aus deiner Sicht Stand von heute funktionieren?
Ja, hart in der Sache, weich im Umgang, könnte man auch sagen. Also,
ja, haben wir.
Zusammengefasst jetzt, oder? Kann man im Prinzip jetzt die Frage, die wir ja anfangs von dem Podcast zugrund gestellt haben, nämlich Trust No One, also vertraue gar niemandem.
Also wir haben gerade eine Aussage gemacht eigentlich. Die Frage haben wir gerne gestellt. Wir haben fast schon wie eine so These haben wir in den Raum gestellt, Trust No One. Aber dann kommen wir automatisch ja auch zu Antithese, wenn man den Gedanken dann schärft.
Ja, die erste Antithese könnte zum Beispiel sein, trust only yourself, also trau nur dir selber, oder?
Myself.
Genau, nein. Aber es gibt dann auch noch eine andere.
Ja, das wäre ganz plakativ gesagt, trust everybody. Und ihr merkt schon, wie wir es anpacken, Vorteil, Nachteil. Wenn ich nur mir traue, dann sind wir weit davon weg, mit dem Kontrollaufwand reduzieren, mit den Transaktionskosten reduzieren, mit der Produktivität erhöhen in der heutigen Zeit. Und wenn ich allen einfach glaube und vertraue,
dann, glaube ich, kommt es nicht gut.
Dann sind wir eben nicht bei einem ernstzunehmenden Vertrauen, sondern blindes Vertrauen, und das hat eine andere Begrifflichkeit. Unsere Synthese als Vorschlag ist «Trust yourself and share with others». Das heisst, es beginnt bei einem selber, man hat selber reflektiert, man ist selber skeptisch, man tut selber positiv, kritisch hinterfragen, man geht nachher in Diskurs, in Dialog, man bringt es ein in Besprechungen, in Sitzungen, in Workshops, in dementsprechenden Meetings, in Pitches und Präsentationen. So viel wie nötig, nicht so viel wie möglich.
jetzt muss ja das Ganze auch entstehen. Wir sind wiederum bei der Frage vom Diskurs und beim gesunden Zweifeln oder eben beim Hinterfragen oder eben genau anschauen. Das muss entstehen und das entsteht ja vor allem dann, wenn es, und das ist unser Thema, um Kommunikation bzw. Unternehmenskommunikation geht, entsteht ja in der Regel immer im Team. Oder sonst eben könnte man einfach sagen, ich vertraue mir selber, ich weiss, wie es geht, ich mache es
ich
so.
Und meine Bubble.
Mich interessiert niemand rundherum, genau, und mache es dann. Das kann nicht gehen. Also das heisst, ist man sich ja gewöhnt, denke ich auch, es ist Alltag, dass man in Teams zusammen das erarbeitet. Es gibt vielleicht drei Anforderungen an so Teams, die hilfreich sind, wenn es eben darum geht, dass man effizient und effektiv nachher kommunizieren kann. Das eine sind die sogenannten interdisziplinären Teams. Das heisst, dass eben verschiedene Fachabteilungen daran beteiligt sind. Bei uns sind das in der Regel eben die Kommunikation, dann kann es sehr oft das Marketing sein, es kann es HR sein, es können aber auch irgendwelche Abteilungen sein in der Technik oder sonst. Zum Zweiten, selbstverständlich brauchen die interdisziplinären Teams auch verschiedene Kompetenzen. Also die Menschen, die in diesen Teams sind, logischerweise bringen verschiedene Kompetenzen ein. Das Zweite, was auch hilfreich ist, wenn es ein sogenanntes Matrix-Team ist, beispielsweise in der Unternehmenskommunikation sehr oft gibt es Teams, die eben zusammengesetzt sind aus dem Stab, eben dort, wo zum Beispiel Kommunikation in der Regel angegliedert ist, oder eben einer Business-Unit, die dann vor allem auch das Geschäft quasi in der Linie betreibt. Und das Dritte, wo es ganz viele Studien gibt, die klar zeigen, dass es so ist, dass wenn divers zusammengesetzte Teams schaffen, in der Regel, das ist mittlerweile Binsenwahrheit, erfolgreicher zusammen, als wenn sie eben nur von einem Schlag besetzt sind, die Teams. Das ist ganz wesentlich, denke ich, dass man eben erfolgreicher auch letztlich kann Unternehmenskommunikation generieren in Teams, wo eben Menschen unterschiedlicher Natur zusammenarbeiten.
Insbesondere, wenn es überdachende Herausforderungen sind, vielleicht komplizierte Herausforderungen, eventuell sogar komplexe Herausforderungen. Weil ich würde jetzt kein Team bereichern, wenn ich irgendwo im Financial Management ein Accounting noch drin schnurren würde in ihres Tagesgeschäft. Das ist es nicht, da haben sie Kernkompetenzen und so. Aber zum Beispiel in einem Krisenstab, dass wir Legal dabei haben, dass wir die von der Produktion dabei haben, dass wir Logistik dabei haben, dass wir nachher Kommunikation dabei haben und. Das die Vielfalt, also das Postulat von dir für die Vielfalt. Und was bringt das?
Ja, das bringt letztlich, dass die Teams eben innovativer sind, dass sie kreativer arbeiten können und dass sie unter dem Strich eben produktiver zusammenarbeiten können, wenn sie eben so verschieden zusammengesetzt sind.
Wenn wir das Zusammenarbeiten dann auch ermöglichen, fordern und fördern, dann sind wir erlebbarer für andere Menschen. Wenn wir erlebbarer sind, sind wir einschätzbarer. Mit mehr oder weniger Sympathie. Wir sind einschätzbar. Aufgrund von der Einschätzung sind wir zukünftig berechenbar. Also Bandbreiten im Verhalten sind dann erkennbarer. Und das alles zusammen führt dazu, dass wir für andere, andere für uns vertrauenswürdiger werden. Und dann haben wir wieder Platz für einen gesunden Zweifel im Sinn von, wir haben es kritisch geprüft, wir sind skeptisch, weil wir wollen eine gute bis sehr gute und wenn es geht, auch eine exzellente Lösung.
Und in dem Sinn bleiben wir bei unserer Synthese. Trust yourself and share with others. Das machen wir auch bei der nächsten Folge von Stefan
und Stefan.